Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Hallo, hören Sie mal, so wirbt das ZDF für die anarchische Musik-Comedy-Serie We Are Lady Parts.
Lady Parts, das war ihr Bandname. Sie fabrizierten einen wirren Mix aus Haschhymnen und wütender Girlpower. Zu einem Teil Langeweile, zu zwei Teilen Identitätskrise.
Im Mittelpunkt dieser Serie steht eine muslimische Frauen-Punk-Band und die sucht nach einer Leadgitarristin, um vielleicht endlich und nur einmal einen richtigen Gig zu bekommen. Ob es sich lohnt, diese britische Serie zu sehen, das erfahren Sie hier in gut einer halben Stunde. Herzlich willkommen. 3000 Menschen haben an diesem Wochenende den Christopher Street Day in der sächsischen Stadt Bautzen friedlich feiern können, trotz der rund 450 Gegner und Rechtsextremen, die ebenfalls angereist waren, um gegen den angeblichen Genderwahn zu protestieren. Zum Vergleich, im vergangenen Jahr hatten den CSD in Bautzen nur rund 1000 Menschen gefeiert. Die Abschlusskundgebung und die Party mussten abgesagt werden, weil die Sicherheit laut Polizei nicht garantiert war. Immerhin 800 Gegner und Rechtsextreme hatten damals gegen den CSD mobilisiert. Wir fragen nach den Gründen, warum es in diesem Jahr offenbar anders lief. Also was hat sich in Bautzen möglicherweise verändert bei der Polizei und dem Sicherheitskonzept, aber vielleicht ja auch in der Zivilgesellschaft? Fragen an unseren Korrespondenten in Sachsen-Anhalt. Alexander Moritz, schönen guten Tag.
Ja, hallo aus Sachsen.
Genau, nochmal vielleicht ein Jahr zurück. Alexander, was war das damals für ein Tag in Bautzen, der CSD vor einem Jahr?
Es war ein sonniger Tag, ein Wochenendtag, so wie dieses Wochenende auch. Nur, dass damals in Bautzen eben vor allen Dingen rechtsextreme Jugendliche die Stadt dominiert haben. Du hast es gesagt, etwa 700 jugendliche Neonazis sind damals hinter dem CSD hergelaufen. Der war nur etwas größer, also da hatte man fast das Gefühl, dass da quasi Waffengleichheit herrscht. Und diese Neonazis haben sehr bedrohliche Gesten gemacht, die wollten offensichtlich auch die CSD-Teilnehmenden einschüchtern. Dabei war unter anderem auch ein AfD-Jungpolitiker, der inzwischen in Bautzen im Kreistag sitzt. Der hat die Teilnehmenden des CSD gefilmt, mit provokanten Fragen belästigt. Und am Bahnhof bei der Abreise gab es dann eine Szene, wo Rechtsextreme unter anderem eine Regenbogenfahne verbrannt haben. Also das ist auch so eine Art symbolische Gewalt. Und so etwas ist dann durch die Republik gegeistert, diese Videos, und hat deutschlandweit für Empörung gesorgt, diese Bedrohungsszenarien.
Und jetzt im direkten Vergleich in diesem Jahr, wie lässt sich da auch dieses Kräfteverhältnis vielleicht nochmal beschreiben?
In diesem Jahr, gestern am Sonntag, war es deutlich störungsfreier als im vergangenen Jahr. Die Polizei hat zwei Verfahren eingeleitet wegen Körperverletzung, einige weitere wegen Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen, die dabei einer rechtsextremen Demonstration gezeigt wurden. Allerdings waren die Rechtsextremen deutlich weniger. Also es waren etwa 500, und beim CSD haben in diesem Jahr mehr als 3000 Menschen teilgenommen unter dem Motto Menschenrechte gelten auch in Bautzen. Das waren einerseits Menschen aus Bautzen selbst, die nicht hinnehmen wollen, dass Rechtsextreme eben die Straße dominieren und Schwule, Lesben, Transpersonen in Angst versetzen. Andererseits gab es auch viel Unterstützung von außen. Aus Dresden, Leipzig, Berlin sind Menschen gekommen, aber auch beispielsweise Omas gegen Rechts aus München oder Gruppen aus Baden-Württemberg. Oder auch Georgine Kellermann, eine Transfrau und ehemalige WDR-Journalistin, die sich gerade in den östlichen ländlichen Regionen Deutschlands bei CSDs engagiert, weil sie sagt, das ist eben besonders wichtig. Interessant ist auch, die lokale AfD in Bautzen hat nicht direkt für die Neonazi-Demonstration aufgerufen, aber aufgefordert, man solle während des CSDs Deutschlandfahnen aus den Fenstern hängen gegen die zur Schaustellung sexueller Neigungen, an denen sich die AfD offensichtlich stört.
Sind denn diesem Aufruf viele gefolgt? Also gab es da auffallend viele Deutschlandflaggen in diesem Jahr?
Es gab Deutschlandflaggen, aber in ostdeutschen Kleinstädten hängen die sowieso das ganze Jahr aus dem Fenster. Da wusste man jetzt nicht, ob das wirklich ein Aufruf der AfD war, der dafür gesorgt hat.
Alexander, aber nochmal ganz global, was würdest du denn sagen, welche Stellschrauben haben am Ende dafür gesorgt, dass es dieses Jahr eben so ein anderes Kräfteverhältnis gab?
Naja, es war sicherlich das Verhalten der Behörden auch. Die haben für mehr Schutz gesorgt. Der Druck war ja groß, dass sich solche Szenen, teilweise auch, naja, Jagdszenen oder zumindest Drohungsszenen, wie im vergangenen Jahr nicht wiederholen. Die Polizei war deutlich sichtbarer. Das Landratsamt Bautzen, das für das Ordnungsrecht zuständig ist, hat Auflagen erlassen gegen die Demonstrationen der Neonazis. Da war beispielsweise verboten, eine einheitlich schwarze Kleidung zu tragen, die einschüchternde Wirkung haben könnte. Das Marschieren im Gleichschritt, das Schlagen von Trommeln im Marschtakt war verboten. Mhm. Und es gab auch politische Solidarität nach den Angriffen auf den CSD. Das heißt, es waren viele Politikerinnen und Politiker von außerhalb vor Ort, Bundestagsabgeordnete von SPD und Grünen, die linke Bundesvorsitzende Ines Schwertner war da, aber auch aus der Bautzener CDU gab Solidarität. Der Oberbürgermeister hat gesprochen, Carsten Vogt von der CDU, und auch der sächsische Innenminister Armin Schuster, ebenfalls CDU, hat am CSD teilgenommen. Und das hat sicher auch dafür gesorgt, dass sich die CSD-Teilnehmenden, naja, unterstützt gefühlt haben, und sicherlich auch geholfen hat Popkultur, und zwar die Chemnitzer Band Kraftklub, die ist spontan beim CSD aufgetreten. Von einer LKW-Bühne aus haben sie ein paar Songs gespielt, das haben sie kurzfristig vorher angekündigt, und das hat eventuell dann auch nochmal ein paar mehr Leute auf den CSD in Bautzen gelockt und hat den Neonazis so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Kraftklub-Sänger Felix Kummer hat auf den Punkt gebracht, worum es geht eigentlich bei diesen Demonstrationen. Es geht darum, dass man lieben kann, wen man will. Und das ist ein liberales Grundrecht in unserer Demokratie.
Das war also gestern ja ein großes Fest für Vielfalt, für Demokratie. Aber wie ist die Lage queerer Menschen jenseits solcher Tage, jenseits eines solchen Events in der Region?
Das ist unterschiedlich prekär. Das sächsische Justizministerium hat vor ein paar Jahren eine Umfrage gemacht unter queeren Personen in Sachsen. Und da hat fast jeder zweite der 1500 Teilnehmenden gesagt, dass er in der Vergangenheit Beleidigungen oder sogar körperliche Angriffe erfahren hat. Und es ist auch rausgekommen, wenig überraschend, dass im ländlichen Raum Sachsens viele queere Menschen sich nicht trauen, sich zu outen, also als schwul, lesbisch, bisexuell oder auch transsexuell. Und diese Zahlen sind von vor 3 Jahren. Seitdem dürften die Angriffe eher noch gestiegen sein. Das zeigen Zahlen des Bundeskriminalamts auf ganz Deutschland bezogen. Da spricht das BKA von einem besorgniserregenden Anstieg queerfeindlicher Straftaten, viele eben mit rechtsextremem Hintergrund. Im Fokus stehen da ganz besonders Christopher Street Days. Da gab es im vergangenen Jahr laut Amadeo Antonio Stiftung 55 Angriffe. Wir erinnern uns vielleicht noch, diesen Sommer in Brandenburg in Bad Freienwalde ist ein Fest für Vielfalt angegriffen worden. Mutmaßlich Neonazis haben dort mindestens einen Mann ins Gesicht geschlagen. In Wernigerode in Sachsen-Anhalt hat ein 20-Jähriger mit einem Anschlag gedroht. Bei ihm wurden dann Waffen gefunden. Der CSD hat trotzdem stattgefunden. In Bautzen ist jetzt nichts passiert, trotzdem ein CSD offenbar nur unter Polizeischutz möglich, kann man sich fragen, ob das normal ist oder so sein sollte.
Genau, und dann stellt sich im Grunde ja die Frage, was bleibt dann nach so einem Tag von so einem Tag?
Für queere Menschen in Bautzen und der ganzen Region Ostsachsen war das sicherlich ein wichtiger Tag gestern, zum Selbstbewusstsein schöpfen zu sehen. Es gibt viele Menschen, die sind genauso wie ich oder die setzen sich dafür ein, dass ich als lesbische Frau auch so leben kann, wie ich leben möchte. Andererseits muss man natürlich auch sagen, nur weil es in Bautzen gestern keine größere Gewalt gab, müssen queere Menschen dennoch immer mit Anfeindungen rechnen. Insbesondere in Regionen, wo Rechtsextreme stärker werden, die AfD stark gewählt wird, wo es rechtsextreme Jugendgruppen gibt, die teilweise ja auch sehr gewaltbereit auftreten. Und das ist so ein bisschen die Ambivalenz bei diesen CSDs. Was man auch sagen muss, es gibt immer mehr Christopher Street Days in kleineren Städten, also nicht nur Berlin, Köln, Hamburg, Leipzig, sondern eben auch Bautzen oder andere kleine Städte in Sachsen. Und die machen dieses queere Leben, das es ja überall gibt, deutlich sichtbarer, als das früher ist. Und das kann man sicherlich auch als progressiv bezeichnen.
Die Bild-Zeitung nannte ihn reißerisch den gefährlichsten CSD Deutschlands. Am Wochenende ist der Christopher Street Day in Bautzen friedlich über die Bühne gegangen. Wir haben dazu mit unserem Korrespondenten vor Ort, Alexander Moritz, gesprochen. Vielen Dank dir. Dracula ist ein Urmythos des Kinos und wie der Großvampir selbst ist er auch auf der Leinwand nicht tot zu kriegen. Gerade läuft zum Beispiel in Frankreich Luc Bessons Dracula-Variante als echter Kino-Hit. Und gestern hat beim Filmfestival in Locarno der rumänische Berlinale-Gewinner Radu Jude seine dreistündige Dracula-Version präsentiert. Mit großer Spannung erwartet, denn angekündigt war ein wilder Mix aus Vampiren, aus Pornos und künstlichen Intelligenz.
Lieg mein Pussy, Dracula.
Wie der Film ankam und was Radu Jude sich dafür hat einfallen lassen, das weiß unser Filmkritiker Patrick Wilinski, denn der weilt in Locarno. Hallo Patrick.
Hallo, schöne Grüße vom See.
Hey, wie muss man sich denn diesen Film von Radu Jude vorstellen? Das klingt ja erstmal nach einem ziemlich verrückten Kessel Buntes.
Ja, genau das ist es. Also der Film ist ein wirklich wilder Ritt durch alle denkbaren Genres, Ideen. Er ist provozierend, erhellend, er ist dumm, aber dann auch wieder cool. Man muss sich das vorstellen wie so einen dreistündigen Episoden-Collagen-Film, der alles in einen Topf wirft. Also zusammengehalten wird das durch so eine Alltagsszene in der heutigen Geburtsstadt des realen Graf Dracula in Rumänien. Doch von da ab geht die Reise durch klassische Vampirjagden. Wir sehen aber auch Dracula, der einen Arbeiterstreik niederringen möchte. Wir sehen Science-Fiction. Es gibt ein Porno, einen Dokumentarfilm, rechtsnationale TikToks, selbst die Verfilmung des ersten rumänischen Vampirromans hat Platz und natürlich immer wieder kitschige KI-generierte Kurzfilme. Es ist alles dabei und Radu Jude, der Regisseur, der tobt sich hier richtig aus. Er führt Krieg an allen Fronten, könnte man sagen, mit Handkamera-Ästhetik, trashigen Effekten. Das klingt jetzt nach purem Chaos, ist es auch irgendwo, aber das hat schon Methode, weil Radu Jude nimmt hier das Motto für jeden Geschmack etwas dabei sehr wörtlich. Und gibt dem Publikum, was es hier angeblich immer will. Sex, Action, Vampire, Lacher, Hoch- und Trivialkultur. Das ist krass am Overkill, aber eben voller Energie und mit einem sehr eigenwilligen Charme. So einen Dracula, das kann man das schon mal sagen, den hat es noch nicht gegeben.
Okay. Patrick, von dir habe ich gelernt, dass es ja ausgesprochen wenige Dracula-Filme gibt, die aus Rumänien kommen. Also die Figur ist im Grunde ja so eine Art westlicher Mythos über Transsilvanien. Findet diese Tatsache hier auch wiederum ihre Entsprechung?
Ja, ich glaube, das ist der zentrale Punkt dieses ganzen Projekts, denn obwohl diese Dracula-Legende in Transsilvanien verankert ist, stammt sie, zumindest ihr popkulturelles Leben, fast ausschließlich aus dem Westen, von Bram Stokers Roman über Hollywood. Dracula, wie wir ihn kennen, das ist eine Fremdprojektion, die gerade wieder, du hast es ja erwähnt, in Frankreich an der Kinokasse die Massen in die Kinos holt. Aber in Rumänien gab es bislang wohl nur 2 Verfilmungen und dann waren das eher historisch informierte Werke über den realen Vlad Tepes, den Fehler, also die reale historische Figur des Dracula. Also, wobei auch diese Dracula-Projektion Rumänien helfen, darf man nicht vergessen. Es gibt einen echten Dracula-Tourismus, den Radu Jude übrigens in seinem Film aufs Korn nimmt. Es geht da um eine Theatertruppe, die eine sehr absurde Dracula-Verfolgungsjagd inszeniert. Und Radu Jude hat mir in Locarno erzählt, dass dieser Tourismus eine Konsequenz der kommerziellen Ausschlachtung der Dracula-Figur ist, weil es mittlerweile alles gibt, von T-Shirts bis Brandy, auch an Orten, die nichts mit Dracula zu tun haben.
I think it's quite striking to see that there really is in Transylvania Dracula tourism, and of course people take advantage of that, so you find a lot of Dracula products from brandy, t-shirts and whatever, and in the end some places are actually fake Dracula places, so it's, you know, like any tourism has this commercial side that is much more important than anything, and I wanted to capture a bit.
Aber das Problem geht ja noch weiter, denn gerade jetzt wird in Rumänien Vlad Tepes, der Fehler, von den Nationalisten als Führerfigur wiederentdeckt, also die Rechte vereinnahmt ihn. Also Radu Jude kämpft mit seinem Film quasi an 2 Fronten, gegen die westliche und die neurechte Vereinnahmung eines Mythos. Er weiß, dass er da nicht gewinnen kann. Er fragt sich nur, was kann ich denn eigentlich noch erzählen? Und das Ergebnis ist eben Aneignung und Demontage und ein Versuch, eben die westliche Fantasie wie auch die rumänische Geschichte irgendwie zusammenzubringen.
Und wie passt da jetzt diese ganze Ebene künstliche Intelligenz rein?
KI ist ja erstmal die konsequenteste Vampirmetapher unserer Gegenwart. Sie saugt alle Kreativität aus der Kultur aus. Gleichzeitig war die KI eine große Hilfe, dass der Film überhaupt entstehen konnte, hat Mirado Giude in Locarno erzählt.
Well, I think the metaphor is obvious because the AI machines are sucking everything else from culture and transform it, and well, that's what Dracula does. And then it was a desire to make the film no matter what, so I tried to adapt to all the production problems we had in such a way to conquer them. And of course, one of the tools that appeared was the AI images.
Und man merkt dem Film eine große Lust übrigens an am Experimentieren. Also die KI-Ebene passt erstaunlich gut in dieses verrückte Konzept dieses Films. Zum einen in die Handlung, da gibt's einen jungen Filmemacher, der seine KI in seinem Laptop immer fragt, mach mir jetzt einen Film Dracula als TikTok-Spektakel oder mach mir jetzt einen Liebesfilm basierend auf diesem Dracula-Meme. Und das heißt, es gibt diese schrägen Episoden, wir sehen die dann auch alle, die aus der KI generiert worden sind. Zum anderen hat Radu Giude wirklich viel mit generativer KI gearbeitet. Weil er eben ein sehr knappes Budget hatte, er hat mit iPhone gedreht und brauchte günstige Software. Und das Schöne ist, dass er zwar Szenen damit auffängt, die er nicht inszenieren konnte, weil sie zu teuer waren, zum Beispiel den Unfall einer Kutsche. Aber das Spannende ist, dass anstatt diese Technologie fotorealistisch einzusetzen, hat er sie trashhaft gelassen. Ah. Also mit Absicht diese ganzen Fehler, die wir kennen, diese Glitches und Verzerrungen. Und diese digitalen Fehler wirken in dem Film fast poetisch, ja, weil sie perfekt zu dieser überdrehten, collagehaften Ästhetik passen. Also es funktioniert wunderbar als Spiel mit den Mitteln, die uns töten wollen. Also die Kultur quasi, wie Radu Giude sagen würde, aber auch die, die wir benutzen. Und am Ende stellt sich die Frage wirklich, wer hier eigentlich wen aussaugt.
Wow, das klingt sehr cool. Jetzt holt Radu Giude seine Stoffe ja traditionell immer sehr ins Hier und Jetzt. Da geht es ganz häufig auch um aktuelle Politik, um die sozialen Medien. Wie stark prägt das jetzt hier seinen Dracula?
Ja, nicht mehr so stark wie seine vorherigen Filme. Ich glaube, dass die Arbeit am Mythos Dracula ihm schon sehr viel Platz und Zeit einnimmt. Aber eben wenn er zum Beispiel einen rechtsnationalen Politiker sich als Dracula verkleidet, durch rumänische Städte laufen lässt mit Selfie-Stick und dann über TikTok zeigt, wie er harte, wirklich harte rechte Parolen in sein Handy brüllt. Und dabei zeigt er im Hintergrund die realen Passanten und Touristen, die dieses Rumgebrülle entweder akzeptieren oder auch bejahend mit dem Kopf nicken, weil so ein brüllender rechtsnationaler Dracula anscheinend auch niemand mehr Schock auf der Straße. Mhm. Da zeigt er ja auch wieder die Widersprüche unserer Gegenwart. Es wird noch Trump erwähnt, Rammstein und Elon Musk. Also es findet viel Platz in diesem Film neben Vampiren, aber die sind dann doch ganz zentral.
Also im Grunde ist dieser Dracula auch, wenn man so will, ein Film übers Filmemachen selbst?
Auf jeden Fall. Es ist ein Meta-Meta-Film und eine Reflexion übers Geschichten erzählen, weil Radu Giude mir auch erzählt hat, alle Produzenten sagen ihm, mach doch mal einen Film für die Menschen, dass die ihn auch mal sehen. Mach doch mal was mit Sex und Vampiren. Naja, und das hat er jetzt gemacht mit 20 Schauspielern, die über 100 Rollen spielen. Mhm. Also er führt der Filmindustrie den Spiegel vor und sagt, was wollt ihr eigentlich? Wir können doch nur so erzählen, wie wir erzählen können. Also das ist wild und wird durcheinander gewirbelt. Also Giude liefert hier wirklich beides. Eine unterhaltsame Dracula-Persiflage und eine kluge Betrachtung über die Kunst des Filmemachens selbst.
Klingt ja aber doch auch nach ganz schön viel Provokation. Wie kam das an in Locarno?
Das ist ein klassischer Spalterfilm. Also wir haben hier 3 Stunden reines, anarchisches Chaos mit Penispflanzen, groteskem Laientheater und Dracula als Chef einer illegalen Serverfarm mit Zahnschmerzen. Mhm. Das hat nicht allen gefallen, um das mal zusammenzufassen. Mhm. Und nach meinem Interview mit Radu Giude sagte selbst der Regisseur zu mir, hey, was meinst du, ist das Ganze nicht zu dämlich geworden? Und ich denke, nein, es ist nicht zu dämlich geworden, aber sein Dracula ist wirklich lautes, vulgäres, chaotisches Bildergewitter und bildet damit, wenn wir ganz ehrlich sind, unsere Gegenwart besser ab als ein schön gemachter Arthouse-Film. Ich finde, er ist weiterhin der große Kinodenker und sein Dracula ist wirklich einzigartig.
Das sagt Patrick Wilinski über Dracula, die Adaption des rumänischen Regisseurs Radu Giude. Gerade hatte der Film Premiere beim Filmfestival in Locarno. Bei uns soll er Ende des Jahres anlaufen. Besten Dank, Patrick.
Sehr gerne.
Beim Stichwort Islam denkt wahrscheinlich kaum jemand von uns an Punk. Also gerade der orthodoxe Islam ist ja vielen ein Sinnbild für konservative, patriarchale Werte, für strenge Verbote. Punk dagegen, das ist der Inbegriff des Subversiven, des Nonkonformen, gegen das System, gegen alle Regeln. Die Fernsehserie We Are Lady Parts versucht trotzdem, genau diese beiden Welten zusammenzubringen. 5 junge muslimische Frauen aus London haben eine Band gegründet und stellen sich mit ihrer Musik allen Klischees entgegen. Und das klingt dann so.
Are my clothes too tight? Yeah. Do I laugh too much? Yeah. You say I'm not polite. I say fuck you very much.
Die britische Serie We Are Lady Parts läuft ab morgen im ZDF. Ob sie es schafft, Punk und Islam zusammenzubringen und wie sie das schafft, darüber spreche ich jetzt mit unserer Film- und Serienexpertin Lara Kalbert. Hallo Lara.
Hallo.
Du musst uns noch mal mitnehmen, was genau erzählt die Serie?
Ja, es geht um Amina, die ist 26, Mikrobiologie-Doktorandin und in ihrem Hobbyleben Gitarrenlehrerin. Und die sucht erfolglos nach einem festen Partner. Sie hat zwar einen Crush auf ihren Kommilitonen Hassan, traut sich aber, den nicht so richtig anzusprechen. Hassan wiederum hat eine Schwester, Aisha, und die spielt Schlagzeug in einer Band, nämlich in We Are Lady Parts. Mhm. Und diese Band, die sucht dringend nach einer Gitarristin. Und die Band besteht neben der Aisha noch aus der Sängerin Saira, die tagsüber in der Metzgerei arbeitet. Die, dann haben wir die Kneecap-tragende Bandmanagerin Momtas, die in einem Dessous-Fachgeschäft arbeitet. Okay. Und die Bassistin und Mutter Bisma, die versucht, ihren feministischen Horrorcomic rauszubringen. Also eine sehr bunte Truppe. Mhm. Und die gehen dann einen Deal mit Amina ein. Amina bekommt ein Date mit Hassan, wenn sie dafür mit der Band einen Auftritt bei einem Bandwettbewerb mitspielt. Mhm. Amina ist ziemlich überrumpelt von dieser offenen, freigeistigen Attitüde dieser Bandkolleginnen, aber fühlt sich immer mehr freier und offener, je länger sie mit denen übt und ist irgendwann dann wirklich sehr stark hin und her gerissen zwischen diesen zwei Welten. Und natürlich geht dieses doppelte Spiel zwischen konservativer Welt und Punkband nicht so lange gut.
Also ich höre schon deiner Betonung an, liebe Lara, es geht sehr, sehr dramatisch zu. Welche Tonalität hat diese Serie? Also ist das die ganze Zeit eher so lustig, zotig, hahaha, oder gibt es auch ernsthafte Auseinandersetzungen?
Na, auf den ersten Blick ist es tatsächlich eher eine reine Comedy in so dieser Screwball-Tradition aus den USA mit viel schnell gesprochenen Dialogen, rasantes Tempo. Und die Serie macht das auch ganz gut. Die hat da noch so kreative Einspieler aus der Gedankenwelt von Amina, die dafür wirklich ausgespielt und gezeigt werden. Aber sie besitzt einen ernsthaften Kern und hat seine ruhigen, intensiven Momente. Alle in der Band haben so ein bisschen ihre eigenen persönlichen Struggles und da gibt die Serie auch immer ausreichend Raum und immer so einzelne einfühlsame Szenen, um diese Struggles auch sichtbar zu machen. Genauso lang, wie es halt sein muss.
Und gilt das dann auch für diese Auseinandersetzung mit dem Islam aus Punk-Sicht?
Also die Serie schafft es tatsächlich, einen sehr offenen, unverkrampften Umgang mit dem Thema aufzubauen. Das fängt gleich in der ersten Folge an. Da sehen wir Amina und ihre Eltern, die irgendwie mit anderen Familien versuchen, einen passenden Heiratskandidaten zu finden. Und für die meisten sind sie dann doch nicht strenggläubig genug. Aber wenn sie dann auf die Bandleute trifft, dann ist sie sehr konservativ aus Sicht der Bandkollegen. Also wir sehen hier diese Nuancierung. Mhm. Aber auch die Bandkolleginnen sind ja alle Muslime. Die nach der Bandprobe zum Beispiel beten sie gemeinsam. Und dann hat sie noch eine beste Freundin, Nur, die auch sehr traditionell ist, die natürlich von dieser Punkband völlig aus den Socken gehauen wird. Tatsächlich beruht auch das Thema so ein bisschen auf dem Kurzfilm von 2018, wo es schon um diese Band ging. Und die hat einen richtig krassen Online-Backlash gegeben. Auch die Regisseurin Mansur hat da richtig viel Hate abbekommen. Und das wird in der Serie auch verarbeitet, denn die Band bekommt einen Social-Media-Shitstorm, nachdem sie mit einer Influencerin ein Interview gemacht haben. Wir können ja mal kurz reinhören, wie sie da reagieren drauf.
Mhm. Die Bad Girls des Islam? Dein Ernst? Haram und gefährlich, Serena, das musst du ändern.
Es ist witzig, es ist catchy und verspielt. Es ist so wie eure Musik.
Aber wir sind nicht die Bad Girls des Islam, das weißt du.
Ja, wir sind rücksichtsvolle Musliminnen des Planeten Erde. Das ist eine Schlagzeile.
Wow.
Du stellst uns damit dar, als wären wir ein Witz.
I Wanna Kill My Sister ist ziemlich lol.
Was ist damit? Lady Parts zeigen sowohl ihrer Religion als auch dem Westen den Mittelfinger mit der lärmenden Raserei ihrer laienhaften Gitarrenmusik. Wir zeigen unserer Religion nicht den Mittelfinger.
Und laienhafte Gitarrenmusik?
Wir wollen damit sagen, du stellst uns wie Arschlöcher dar.
Aber wie löst denn die Serie diesen Konflikt auf?
Ja, nach dem Shitstorm kommt nämlich tatsächlich der Lovestorm aus dem Internet und sie kriegen ganz viel Unterstützung. Mhm. Und in dieser Krise findet dann die Band auch wieder zusammen, erkennen, dass sie sich auch dieser Diskussion mit dem Islam nicht entziehen können, obwohl es eigentlich nicht so richtig Thema ist bei denen, immer nur so auf der Sub-Ebene, setzen dann ihr eigenes Statement mit ihrer Musik, spielen einfach auf der Straße ein Live-Konzert. Und das ist halt auch die Stärke der Serie. Die schafft es halt sehr nuanciert, und gleichzeitig auch locker zu bleiben. Also es gibt eben nicht schwarz und weiß. Punk ist, kann die Beziehung zu ihrer Religion ergänzt werden. Es ist kein Widerspruch, wie man sich das vielleicht am Anfang vorstellt. Und der Islam ist ja auch nicht nur ein Mittel der Handlung. Also es geht nicht darum, Amina aus den Zwängen geprägt, dieser monolithische Glaube entfliehen muss, dass sie die Befreiung aus der Religion bekommt. Sie wird befreit in ihrem Wesen, aber sie kann trotzdem ihren muslimischen Glauben weiter ausüben. Und zwar in der Form von Musik, die gibt ihr eine Möglichkeit, sich auszudrücken und gegen alle frauenfeindlichen, kapitalistischen und islamfeindlichen Zwänge sich zu wehren, von denen sie unterdrückt und ausgegrenzt wird. Also sehr balanciert alles.
Eine begeisterte Lara Kalbert über die britische Serie We Are Lady Part. Parts, die 6 Folgen, 25 Minuten, die laufen ab morgen auf ZDF Neo und sind in der ZDF Mediathek zu finden. Vielen Dank dir. Wenn Reiseinfluencer in diesen Tagen auf dem Balkan unterwegs sind, dann drehen sie Clips von der montenegrinischen Küste, wo es aussieht, in Monaco oder von engen, verwunschenen Gassen in Sarajevo oder von imposanten, barocken Gebäuden in Zagreb. Nur eine Stadt, die kommt so gut wie nie vor, das ist Belgrad. Ob das daran liegt, dass die Schönheit der Stadt verborgen ist und erst entdeckt werden muss, wie einst der große jugoslawische Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Ivo Andrić schrieb, wie ein Mensch, den man erst versteht, muss, bevor man ihn lieben kann. Keine Stadt der glatten Oberfläche, sondern eine mit Tiefe, mit Widersprüchen und Charakter. Das sagt jedenfalls unser Reporter Bartholomäus von Laffert. Der ist vor 10 Monaten nach Belgrad gezogen und nimmt uns jetzt mit an einen Ort, der für ihn exemplarisch zeigt, wie aus roher Kante urbane Schönheit wird. Zu den Silos im ehemaligen Hafenviertel Dorćol.
Here I am.
Bart.
Maya, nice to meet you.
Nice to meet you.
Just enjoying our after movies.
Wow.
Das ist Maya. Sie ist 29, Streetart-Künstlerin aus der serbischen Kleinstadt Čačak und einen Kopf größer als ich. Sie hat ihre langen, dunklen Haare zu einem losen Pferdeschwanz zusammengebunden und Schwalben auf den Oberarm tätowiert. Ich würde sagen, Maya ist eine imposante Persönlichkeit. Und deshalb passt sie wahrscheinlich so perfekt an den Ort, an dem wir uns treffen.
Wir wollten unsere Ausstellung unbedingt hier in Belgrad zeigen, weil wir dachten, Moment mal, diese Silos, die wir aus unserer Heimatstadt Čačak kennen, die gibt's ja auch hier in Belgrad. Nur nutzen sie ihre Silos inzwischen als Kunstgalerie. Bauten aus der Zeit des ehemaligen Jugoslawiens zu nehmen und es in einen modernen, urbanen Kunstraum zu verwandeln, das ist einfach irre.
Ja. Maya und ich stehen in einem riesigen Getreidesilo. Über uns geht's 28 Meter in die Höhe. Während draußen die Sonne auf den Beton knallt und es fast 40 Grad hat, ist's hier drin angenehm kühl. Die Silos im alten Donauhafen, in dem einst das staatlich-jugoslawische Unternehmen Žitomlin tonnenweise Getreide eingelagert hat, sind heute eine riesige Leinwand. Außen ist die Fassade mit Wandmalereien verziert. Ein Mädchen vor einem Leuchtturm mit wehendem Haar, eine Frau, die einen riesigen Fisch umarmt, Vögel und Mohnblumen. Jede Menge Mohnblumen. Drinnen baumeln an Metallketten Fotografien von den Murals der Künstlerin des Vuk-Festivals aus Čačak von den Silowänden. Jedes Jahr stellen hunderte Künstlerinnen hier aus. Und dass die Silos in nur 4 Jahren zu einer der Kulturdestinationen in Belgrad geworden sind, hat vor allem mit einer Frau zu tun. Anastasia.
Ciao.
Hi, nice to meet you.
Nice to meet you.
Als ich Anastasia sehe, da wundert mich gar nichts mehr. Sie ist 46. Sie sieht sehr viel jünger aus, trägt ein Nasenpiercing, ein buntes Blumenkleid und wirkt wie jemand mit unfassbar viel Energie. Als sie vor ein paar Jahren auf einem Festival nahe der Silos war, sei sie davor gestanden und hatte eine Vision. Eines Tages werde sie hier einen ganz besonderen Ort schaffen. Als Inspiration diente ihre europäische Lieblingsstadt.
Berlin ist one of the biggest museums in open.
Berlin ist für mich eines der größten Freilichtmuseen überhaupt und war eine riesige Inspiration für die Entstehung von Silossi. Ich bin großer Fan von Clubkultur und Techno, aber es geht nicht nur darum. Auch die Wandgemälde, die heute in Berlin entstehen, wo früher Trennung und Teilung symbolisiert wurden, all das hat mich stark beeinflusst.
Die Silos als Ort, an dem die Grenzen eingerissen werden, zwischen Jung und Alt, zwischen Land und Stadt und vor allem die Grenzen von nationalistischem Denken. Inzwischen gibt es hier nicht nur Ausstellungen von Künstlerinnen aus der ganzen Welt, sondern auch ein veganes Restaurant, Dutzende Bienenstöcke, eine Kletterwand und dreimal die Woche Techno. Eigentlich.
Im Moment gibt es viele Proteste in der Stadt. SchülerInnen und Studierende werden festgenommen, weil sie demonstrieren. In so einer Zeit gibt es nichts zu feiern. Unsere Galerie ist geöffnet. Man kann vorbeikommen und etwas trinken. Aber es gibt kein Musikprogramm.
Seit einigen Tagen lässt der serbische Präsident Aleksandar Vučić seine Sicherheitskräfte brutal gegen die Studierenden vorgehen, die seit 8 Monaten gegen sein korruptes Regime demonstrieren. Als Zeichen ihrer Solidarität hat Anastasia eine bunte Perlenkette mit einer Trillerpfeife dran um den Hals, wie die meisten Aktivistinnen.
There will be time for celebration, I'm sure. Soon, very soon.
Und so ist eine von Belgrads hipsten Party-Locations in diesen Tagen sehr viel ruhiger als sonst. Mir ist's recht. Denn so kann ich mir einen der sonst so raren Liegestühle krallen und mich mit einem nicht ganz billigen kleinen Bier an die Uferkante flätzen. Die untergehende Sonne spiegelt sich rot auf dem Wasser der Donau. Es riecht nach frischem Popcorn mit Chili, aus den Boxen am Tresen scheppert irgendein Techno-Trance-Mix und ich denke mir, wahrscheinlich hätte selbst Ivo Andrić gestaunt, wie fesch sich Belgrad seinen Gästen heutzutage doch präsentiert.
Unser Kollege Bartholomäus von Laffert ist nach Belgrad umgezogen. Wir verstehen jetzt weit besser, warum. Sein Stadtporträt macht den Anfang in unserer Sommerserie Funky Places.